Eigentlich nie die Erwachsenen raus und die Kinder bleiben. Wäre auch mal schön. Können wir ja mal machen. Ich war lange Zeit im EC-Weltverband aktiv, im Vorstand und habe dort auch Weltverbandskonferenzen organisiert und habe dann gemerkt, in der Begegnung mit den anderen EC-Lern aus anderen Kulturen und anderen Ländern, wie deutsch ich eigentlich bin. Manche werden in der Viertelstunde schon auf die Uhr gucken, dann ist es nämlich schon 11:30. Ihr seid dann deutsch. Die deutsche Kultur ist eine sehr direkte Kultur. Das heißt, man sagt, was man denkt und nimmt weniger Rücksicht auf die Gefühle des Gegenübers. Klarheit und Wahrheit und Richtigkeit, das sind so die Werte, die in unserer Kultur prägend sind und auch in der Kommunikation wichtig sind. Und da nickt ein Ire. Ich merke, dass es... In der Begegnung mit anderen Kulturen kann das schon mal zu Missverständnissen führen. Ein Kollege aus den USA hatte mir mal ein Konzept geschickt und hatte mich gefragt, Daniel, lies mal drüber und sag mir, was du denkst. Das habe ich auch gemacht. Konstruktive Kritik nennt sich das. Er hat sich 3 Monate bei mir nicht mehr gemeldet. Dabei fand ich das durchaus ist egal. Während man in Deutschland nach der Weise nichts gesagt ist genug gelobt verfährt, kann man sich in Amerika vor überschwänglichem Lob gar nicht retten. Was da alles großartig ist, ist ja unglaublich. Ja? Da sind die kleinsten Dinge schon großartig und als ich da war, habe ich gedacht, jetzt ist aber auch mal gut. Ja? Also so toll war es jetzt auch nicht. Ja? Während man in Schweden seine Frage mit Wünschen in verschachtelten Sätzen und indirekt so deutlich macht, damit endlich der Gegenüber das ausspricht, was ich eigentlich will, muss man in Deutschland verstehen, dass konstruktive Kritik nie persönlich gemeint ist. Ist es nicht, ne? Nie persönlich. Nimmt man auch nie persönlich. Während im Pazifik oder in orientalischen Ländern man erstmal viel über das Wetter, Land, Leute, Familie und Essen erzählt, bevor man indirekt endlich mal zur Sache kommt, schauen wir dann irgendwann langsam auf die Uhr, wenn das Vorgeplänkel zu lange dauert und man immer noch nicht beim Punkt ist. Also unterschiedlich ist das. Lob zieht nach oben. Loben zieht nach oben, heißt es in einem Sprichwort. Loben und sagen, was gut gelaufen ist, setzt Kraft und Energie frei. Und dann lese ich in der Bibel folgenden Text. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. So lobt in einem Gleichnis der Herr seinen Diener für die Dinge, die er gemacht hat. Und solche Beurteilungen hört man gern von seinem Chef. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Sowas hört man gern von der Leiterin oder von seinem Pastor. Ich weiß nicht, wie Reinhard damit so verfährt. Du nickst. Sagen, wenn etwas gut gelaufen ist und Wertschätzung ausdrücken. Das ist so wichtig. Gottes Mission geht weiter. Weiter mit mir, weiter mit den Menschen, weiter mit der Welt. Und es ist ein ermutigender Ausblick, dass Gottes Weg nicht zu Ende geht und dass es immer noch Hoffnung gibt für mich und für die Welt, trotz aller Krisen, Katastrophen und apokalyptischen Nachrichten, mit denen wir uns so manchmal auseinandersetzen müssen. Wie steht es eigentlich um Gottes Mission hier in Heuchelheim? Ich wohne in Neukirchen, da kann ich nicht so viel über Heuchelheim erzählen, aber ihr wisst es wahrscheinlich am besten. Könntet ihr dieses Lob annehmen, das der Herr seinem Diener ausspricht? Ich lese es nochmal vor, es steht in Matthäus 25, Vers 23. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Gut gemacht. Könntet ihr dieses Lob annehmen, wenn der Herr euch das jetzt hier so ausspricht? Welchen Anteil haben wir eigentlich an Gottes Mission, habe ich mich gefragt. Gott könnte das doch viel besser machen, ne? Himmel aufreißen und alles wäre klar. Ja, wäre die Sache irgendwie einmal erledigt, ja, und wir bräuchten uns nicht so ständig anstrengen und mit unseren, wie soll ich sagen, Begrenzungen umgehen, ja, und merken, wir kommen nicht ganz so klar. Ja, und im internationalen Kontext stößt man dann an kulturelle Schranken, wo man dann denkt, naja, das hätte ein anderer vielleicht auch besser machen können. Welchen Einsatz geben wir und was erwartet Gott eigentlich von uns in seiner Mission? Das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe und bin mit diesem Gleichnis, was ich euch gleich noch erzählen werde, ein paar Gedanken weitergekommen. Dieser Vers ist Teil einer größeren Geschichte, eines Gleichnisses, das Jesus seinen Nachfolgern erzählt. Und in dem Abschnitt des Matthäus-Evangeliums erzählt Jesus viele Gleichnisse, um seinen Nachfolgern deutlich zu machen, wie die Zukunft sein wird und auf was sie achten sollen. Jesus erzählt viele Gleichnisse und ein Gleichnis hilft durch seine Bilder, sich etwas vorzustellen, was sonst sehr abstrakt ist. Und Jesus nutzt viele Gleichnisse. Aber was ist eigentlich dieses Gleichnis? Ein Gleichnis hat ein Bild und eine Sachebene. Das heißt, die Sache wird durch einen Punkt im Bild erklärt. Nicht das ganze Bild, aber so ein Punkt im Bild erklärt dann die Sache an sich. Und dann gibt es unterschiedliche Vergleiche, die wir finden. Seid klug wie Schlangen und aufrichtig wie Tauben. Ist ein Vergleich. So sollen wir sein, etwa. Ja, warum dann Schlangen klug sind und Tauben aufrichtig? Das müsste man jetzt nochmal näher ausführen. Oder Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz würzt, Salz konserviert, Salz bringt Geschmack. Aber habt ihr schon mal eine Suppe gegessen, wo das Salz nur an einer Stelle hängt? Wenn wir so das Salz sind, das nur an einer Stelle hängt, dann ist die Suppe auch echt nicht genießbar. Also, wie kann man dann weitermachen? Jesus erzählt auch, dass das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Senfkorn ist ziemlich klein, aber was ist eigentlich Senf, wenn Senf wächst? Senf ist wie Unkraut. Himmelreich ist wie Unkraut. Das überwuchert alles und wächst, wo man es nicht gebrauchen kann. Kriegt man auch nicht mehr weg. Ja, wächst aus den kleinsten Ritzen. Und wenn ich so überlege, wo in der Welt die größte Unkrautvernichtung im Gange ist, da wächst das meiste Unkraut wieder. Ja? Da, wo die Kirche am meisten verfolgt ist, wächst sie am meisten. Das habe ich jetzt neulich bei Open Doors gelesen. Wenn ich überlege, in manchen Ländern, wie schafft es die Kirche so durchzuhalten? Ja, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Also Jesus nutzt Bilder des täglichen Lebens, gewöhnliche Vorgänge, Saat und Ernte, Suchen, Finden, Arbeiten und Ruhen, das kennen wir bis heute. Und Gleichnisse sind dann geprägt von dem Ernst, dass Gottes Reich kommt. Also Jesus will, dass wir mitdenken, weiterdenken, umdenken. Und an einer Stelle erzählt Jesus sogar, warum er Gleichnisse erzählt. Und immer wenn wir im Neuen Testament dann Gleichnisse lesen, müssen wir eigentlich immer diese Glocken klingeln hören, warum Jesus das uns jetzt erzählt. Jesus sagt, er erzählt die Gleichnisse, damit wir das Himmelreich verstehen. Das heißt, Jesus erzählt uns Gleichnisse und enthüllt damit die Geheimnisse, wie Himmelreich ist. Das heißt, immer wenn Jesus dann sagt, ich erzähle euch jetzt ein Gleichnis, dann ist es eigentlich so, ich verrate euch ein Geheimnis. So wie ich euch das jetzt erzähle, so ist Himmelreich. Und wenn man sich diese Gleichnisse, viele kennt man, dann vielleicht so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann muss ich feststellen, oh, Himmelreich ist so ganz anders, als ich mir das immer so gedacht habe, wenn ich mir die Gleichnisse so angucke. Ja. Gleichnisse beschreiben, wie Gottes Reich ist. Oftmals ganz anders, als ich dachte. Und so möchte ich euch heute auch ein Gleichnis erzählen, was Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Aus Matthäus 25 könnt ihr zu Hause gerne mitlesen oder auch jetzt. Ein Vorgesetzter gab seinen Angestellten unterschiedlich hohe Anteile seines Vermögens, um in der Zeit seiner Abwesenheit dieses zu verwalten, damit zu arbeiten oder dieses zu vermehren. Zwei der drei Angestellte fingen sofort an, mit ihren Vermögensanteilen zu handeln, zu wirtschaften, zu arbeiten, sodass es sich verdoppelt hat. Der Dritte hatte Angst, etwas falsch zu machen oder das Vermögen gänzlich zu verlieren und Angst vor einer möglichen, in seiner Vorstellung wahrscheinlichen Reaktion seines Vorgesetzten, tat er nichts. Und so sicherte er das Vermögen und machte nichts damit, damit nichts wegkommt. Als der Vorgesetzte wiederkommt, will er wissen, was mit seinem Vermögen passiert ist. Zwei seiner Angestellte haben das ihnen anvertraute Vermögen verdoppelt. Der Vorgesetzte freut sich sehr und als Belohnung bekommen sie nun einen neuen Status. Sie sind nicht nur Verwalter mehr, sondern Teilhaber, also Mitbesitzer dessen, was dem Vorgesetzten auch gehört. Daraus stammt auch unser Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Der dritte Angestellte wird zurechtgewiesen, wird nicht nur abgemahnt, sondern gefeuert, weil er aus dem Vermögen nichts gemacht hat. Selbst andere hat er nichts machen lassen, also Geldwechsler, Zinsen. Ja, das war das, wo man früher noch Geld bekommen hat, wenn man Geld zur Bank gebracht hat. Das heißt, er verliert seine Arbeit und seine Lebensgrundlage. Und dies ist ein Gleichnis, das uns helfen soll, das Geheimnis von Gottes Reich zu verstehen. So funktioniert Gottes Reich. Jetzt kann man erstmal überlegen, so ist Gottes Reich jetzt Kapitalismus? Nö, ja, meint es gar nicht. Ja. So funktioniert Gottes Reich, wie es im Gleichnis beschrieben wird. Also wenn Gottes Mission weitergeht, dann geschieht es so wie in diesem Bild. Die Frage ist also nicht, ob Gottes Mission weitergeht, sondern wie Gott sich unseren Beitrag darin vorstellt. Was fällt mir auf in diesem Gleichnis? Die Höhe des zugeteilten Vermögens ist nicht relevant und wird auch nicht näher erklärt. Lediglich wird erklärt oder erwähnt, dass die Vermögensanteile nach ihren Fähigkeiten verteilt wurde. Aber um welche Fähigkeiten es jetzt geht, wird nicht beschrieben. Es können ja auch genauso gut Fähigkeiten sein, der kann gut kochen oder Musik machen. Ja, hat mit dem Gleichnis eigentlich relativ wenig zu tun. Warum hat jemand eigentlich mehr als ich? Warum kann jemand eigentlich mehr als ich? Diese Frage, die kennt ihr vielleicht, ich stelle sie auch ab und zu mir selbst. Warum kann der mehr als ich oder warum hat er mehr als ich? Warum hat er mehr Gaben? Warum hat er mehr Talente? Warum hat er mehr Können? Warum ist mancher sportlicher als ich? Warum kann der besser reden? Warum kann der besser Musik machen, der andere Daniel, als ich? Ja, die Frage, warum kann der andere mehr oder warum hat der andere mehr als ich? Die Frage kenne ich, aber die Frage stellt sich hier in dem Gleichnis nicht. Es wird nicht diskutiert, warum der andere 5, 2 oder 1 hat. Wird nur gesagt, ja, die haben halt andere Fähigkeiten und deswegen wurde es unterschiedlich ausgeteilt, mehr aber auch nicht. In dem Gleichnis wird das Ergebnis bewertet. Und darauf liegt der Fokus, nämlich verdoppelt oder nichts. Wie sieht das Ergebnis aus? Der Fokus liegt nämlich auf zwei Sachen, auf Wachstum oder auf Stillstand. Auf Frucht und Leben, wie es in der Bibel oft beschrieben wird, das ist Wachstum, oder auf Tod. Stillstand ist Tod. Da, wo nichts mehr passiert, ist Tod. Der Fokus liegt auf Wachstum oder auf Stillstand. Und auch die Motivation der einzelnen Angestellten wird herausgestellt. Wie tun sie es und warum tun sie etwas oder auch nichts? Das wird beschrieben. Hier wird der Dritte besonders herausgestellt, weil er aus Angst heraus gehandelt hat. Er wollte nichts falsch machen und hat sich vor seinem Vorgesetzten gefürchtet. Und am Ende bekommt der dritte Angestellte, wie er befürchtet hatte, wie so eine Art selbsterfüllende Prophetie. Ja, geh morgens vor den Spiegel und sag dir im Spiegel, es wird ein schlechter Tag, dieser Tag wird schlecht, hundertprozentig. Ja. Überlege, warum dein Nachbar dir ausgerechnet keinen Hammer geben möchte, ja, und du gehst mit deinen Gedanken durch, warum der Nachbar so böse ist, dass er dir keinen Hammer gibt, ohne ihn zu fragen, warum er dir keinen Hammer gibt. Und zu guter Letzt gehst du rüber, klingelst und sagst deinem Nachbarn ins Gesicht, du kannst deinen Hammer behalten. Ohne dass der Nachbar wusste, was er überhaupt von ihm wollte. Das meint, man denkt sich so viel und letztendlich wird es am Ende so, wie man selbst gedacht hat. Selbsterfüllende Prophetie. Das Ergebnis von dem dritten Angestellten stand für ihn schon fest, weil sein Chef in seiner Vorstellung nur so handeln konnte, wie es in seiner Vorstellung wahrscheinlich war. Deswegen hat er auch nichts unternommen, weil es aus seiner Sicht nachvollziehbarerweise gar nichts gebracht hätte. Und der dritte Angestellte wird dann zuletzt als böse und faul bewertet. Bewertet wegen seiner Taten. Faul. Er war faul, weil er nichts getan hat. Er sagt nämlich in einem Gleichnis in der Bibel der Chef hinterher zu ihm, du bist böse und faul. Ja, faul, weil er nichts getan hat. Und böse. Warum wird er als böse bezeichnet? Weil er ein Zerrbild hatte von seinem Vorgesetzten. Böse wegen des, was er im Kopf hatte. Das in seiner Vorstellung hat ihn letztendlich dazu gebracht, dass er dachte, sein Vorgesetzter ist böse und er kann ja gar nicht anders, als mir einen draufgeben. Was sagt das Gleichnis jetzt nun über Gottes Reich aus, wenn so Gottes Reich ist? Der Vorgesetzte steht für Gott, dem alles gehört. Es ist seine Firma, wenn man das so ausdrücken will, sein Reich. Und er entscheidet souverän, was darin passiert. Es ist Gottes Welt, es sind seine Menschen, es ist mein Leben und damit sein Leben. Gott ist Herr darüber und was er entscheidet, das habe ich zu akzeptieren. Und dieser Gedanke ist vielleicht manchmal schwer auszuhalten, dass Gott souverän ist und das, was er entscheidet, entscheidet er, weil es seine Welt ist, weil es seine Menschen sind und weil mein Leben ihm gehört. Nicht alle Entscheidungen, die Gott getroffen hat in meinem Leben, verstehe ich und würde ich so treffen, und ich hätte viele Fragen. Aber was soll ich machen? Es ist seine Welt, ja, und er entscheidet darüber und er ist souverän. Und dieser Gedanke ist manchmal schwer auszuhalten in Zeiten, wo wir heute leben, wo es um Selbstbestimmung und Mitbestimmung und Aushandeln von Kompromissen geht. Das ist ja auch alles gut, Aushandeln von Kompromissen, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, aber trotzdem zu akzeptieren, dass Gott der Herr ist und nicht ich, dass Gott Gott ist und nicht ich Gott bin, dass Gott über mein Leben entscheidet, das ist manchmal vielleicht ein Punkt, wo wir nachjustieren müssen. Die Diener in dem Gleichnis stehen für die Nachfolger. Sie sind ein Bild für uns. Gott gibt uns Anteile in seinem Reich. Wir sind nicht Herr, aber Gott vertraut uns Teile seines Reiches an. Und das, finde ich, ist eine enorme Aufwertung und zeigt ein besonderes Vertrauensverhältnis, in dem wir zu Gott stehen. Gott vertraut uns seine Sache an, damit wir was darin machen. Ich habe ja eben gesagt, es wäre ein leichtes für Gott, reißt den Himmel rauf und dann ersparen wir uns die ganzen Programme und Veranstaltungen. Es wäre viel einfacher, alle würden sehen, wer Herr ist. Aber Gott vertraut uns und gibt uns Teile seines Reiches, damit wir was draus machen. Er gibt uns Vermögen, dass sein Reich größer wird. Er vertraut uns so sehr, dass er uns sogar in Anführungsstrichen alleine machen lässt. In diesem Gleichnis geht ja der Vorgesetzte mal weg. Der ist ja auf, weiß ich nicht, Berufsreise oder vielleicht ist er auch im Urlaub. Das wird auch nicht näher beschrieben. Ihr merkt, manchmal muss man nicht das Bild überstrapazieren. Aber trotzdem, er lässt die Angestellten alleine machen, weil er ihnen so sehr vertraut. Gott lässt uns machen, weil er uns vertraut. Aber ich habe in diesem Gleichnis Hindernisse gefunden, die Gottes Mission behindern oder die sein Reich nicht größer werden lassen. Und da war ich beim dritten Angestellten fündig geworden. Ein Gedanke, Hindernisse, dass Gottes Mission nicht weitergeht. Ist das Unterschätzen des scheinbar Wenigen. Das Unterschätzen des scheinbar Wenigen, was ich habe oder einbringen kann. Wenn ich mich dann anfange zu vergleichen mit anderen, die vielleicht viel besser singen können, tanzen können, springen können, reden können, viel mehr Geld haben, viel mehr Dinge besser können, vergleichen hilft nicht weiter. Sich zu fragen, warum der eine das besser kann oder der anderen dieses leichter fällt, helfen uns nicht weiter. Sich ständig zu fragen, warum Gott ausgerechnet andere bevorteilt und mich benachteiligt hat, warum Gott ausgerechnet anderen anscheinend mehr Gaben gegeben hat als mir, helfen nicht weiter. Und dieser Vergleich oder dieses Vergleichen miteinander oder dieses Neidischwerden verdecken den Blick auf das, was Gott dir eigentlich gegeben hat, was er mir eigentlich gegeben hat. Und wenn es nur eine Sache ist, merke, in diesem Gleichnis hat jeder etwas bekommen. Keiner ist leer ausgegangen in dem Gleichnis. Das, finde ich, wird immer so schnell überlesen. Es hat ja jeder was bekommen, kann ja jeder glücklich sein, ja. Wenn in dem Gleichnis jetzt geschrieben worden ist, es wäre 5-2-0 ausgegangen, ja, dann hätten wir nochmal anders drüber reden können. Aber es hat jeder mindestens eine Sache bekommen. Ja, und darauf zu achten, dass mindestens eine Sache jeder bekommen hat, jeder von euch, das ist das, womit wir anfangen müssen, unseren Fokus ja drauf zu legen. Ja, und nicht das scheinbar Wenige zu gering zu schätzen. Und jeder ist für diese eine Sache, die er bekommen hat, verantwortlich. Denn auch ein Talent kann sich verdoppeln, wenn man was draus macht. Zumindest habe ich das in Mathe so gelernt. Ja? Das heißt, auch wenn du nur eine Sache bekommen hast, kann das verdoppelt werden, wenn du was draus machst, wenn du es einbringst. Ja? Unterschätze nicht, wenn du scheinbar nur wenig bekommen hast im Vergleich zu anderen. Es geht nicht um die anderen, die vielleicht mehr bekommen haben. Es geht um das eine, das du bekommen hast. Ein anderer Punkt ist mir aufgefallen, was Stillstand hervorruft. Und zwar ein falsches Bild von Gott, ein Zerrbild, nenne ich das mal. Ein falsches Bild von Gott kann mich hindern, mich einzubringen. Und das ist wirklich eine Frage, die man sich immer wieder auch persönlich stellen muss. Welches Bild habe ich eigentlich von Gott, wenn ich mit Gott rede und wenn ich von Gott rede? Welches Bild habe ich von ihm und welches Bild prägt meinen Glauben von ihm? Denn unsere Erfahrungen prägen unser Bild von Gott, ja, wie wir über ihn reden. Ja, ist er der strafende Vater? Ist er der alte Opa, der nichts hört? Ja, ist er der Lehrer, ja, der nur mit dem Rotstift an meinem Leben hängt? Wie ist Gott für dich? Ja, welches Bild hast du von ihm? Weil dieses Bild prägt dich in deinem Handeln im Glauben. Ja, wenn du denn das Bild hast, Gott ist wie ein Lehrer, ja, der will, dass ich alles richtig mache und jeden Fehler ankreidet. Ja, kein Wunder, dass du Angst hast, nichts zu tun, weil du nichts falsch machen willst. Ja. In der Bibel gibt es viele Bilder von Gott. Ja, von Vater über Herr der Herrscharen bis hin zu Schöpfer. Ja, die Bibel ist voll von Bildern, die Gott beschreiben. Sogar wird er in Hosea als Mutter beschrieben, wo jeder zur Ruhe kommt. Wie ist Gott für dich? Ja, dieses Bild prägt dich in deinem Handeln. Und in allen Beschreibungen ist eine Beschreibung im Neuen Testament, wie soll ich sagen, wie so eine Art Leitmotiv in all dem. Da steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Alles, was er tut, ist Liebe. Und wenn man das versucht zu verstehen, dass er mir nichts Böses wünscht, er mir nichts Schlimmes will, ja, er mich sieht und nimmt und mir hilft, wieder aufzustehen, dass ich weitermache, ja, dass er mich liebevoll anblickt, das prägt mein Handeln und mein Leben und mein Glauben enorm, als wenn ich ständig denke, dass er irgendwo auf dem Thron sitzt und sagt, na, der Daniel, der soll mal zu mir kommen. Ja, dem werde ich schon zeigen hier, wie das läuft. Ja, dann werden wir mal drüber reden, dass er erstmal, ne? Es prägt doch unwahrscheinlich das Leben, wenn man weiß, wie Gott ist. Gott ist Liebe. Ein Zerrbild von Gott kann lähmen und verunsichern und mich zum Nichtstun bringen. Hast du Angst vor seiner Reaktion auf dein Handeln? Denn das war letztendlich der Grund des dritten Dieners, sein Talent zu vergraben. Er hatte Angst davor, dass er bestraft wird, weil angeblich sein Herr so ist, wie er dachte, dass er ist. Ein dritter Gedanke. Ein dritter Gedanke, der Stillstand hervorrufen kann, ist die Sorge vor Überforderung. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, auf sich zu achten und mit seinen Kräften zu haushalten. Und es gibt Menschen in unseren Gemeinden und Verbänden, die zu viel tun und über ihre Grenzen tun. Es gibt aber auch die Kehrseite von all dem, nämlich, dass man aus Angst vor einem Burnout gar nichts mehr macht und gar nichts mehr tut, ja, und die wenigen, die schon so viel machen, dann noch mehr überlässt. Ich fand es interessant, dass Studien gezeigt haben, dass sowohl ein zu viel als auch ein zu wenig zu einem Burnout führen. Also man nennt ein zu wenig auch Bored-out, also man ist überlangweilt. Und das führt auch letztendlich zu einem Ausbrennen oder keine Kraft mehr haben für irgendetwas. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass einerseits die Sorge von zu viel, mache ich lieber gar nichts, genau auf der anderen Seite wieder runterfällt. Gottes Reich ist nie als Ein-Person-AG gedacht, sondern immer als Gemeinschaft von vielen. Paulus nutzt das Bild des Körpers, wo jeder seinen Platz hat, wo jedes Glied seinen Platz hat und seine Aufgaben übernimmt und man sich so gegenseitig ergänzt. Jeder muss nicht alles machen, jeder macht seine Sache. Jeder nimmt seinen Anteil und jeder tut seine Sache dazu bei. Die Stärken der einen sind die Schwächen des anderen. Und ich glaube, Stärken bringt so viel mehr, als ständig an seinen Schwächen herumzudoktern und dadurch letztendlich sich zu überfordern. Stärken und sich so gegenseitig helfen. Ich glaube, das kann uns gegenseitig oder miteinander viel weiterbringen. Und ein vierter und letzter Punkt, und dann kommen wir mal zum Wachstum, weil sonst wird es ja hier auch ein bisschen dramatisch. Was kann noch zum Stillstand führen? Das lange Warten auf das eine Zeichen. Kennt ihr das? Lange Warten auf das eine Zeichen? Vielleicht hat der dritte Diener auch auf den richtigen Moment gewartet, bis der Aktienkurs wirklich so richtig zu sein scheint, dass er endlich sein eines Talent hätte einsetzen können. Aber er wusste ja nicht, ob der Moment, wo der Aktienkurs gerade so war, es hätte einsetzen können, weil es kann ja noch besser sein. Spekulation, damals gab es noch das nicht. Aber das Warten auf das eine Zeichen, der richtige Moment kam aber nicht. Ja? Und die Sorge vor der Reaktion des Vorgesetzten hat es dann lieber vergraben. Wie oft sitzen wir in Gemeinden und Verbänden zusammen und beten um das richtige Zeichen oder den richtigen Moment, damit wir endlich anfangen, etwas zu tun. Und dann sitzen wir immer noch zusammen und warten und beten um das richtige Zeichen und den richtigen Moment und der Blitz vom Himmel kommt einfach nicht und der Zettel und was man nicht alles so erwartet manchmal. Glaubt mir, das hat auch seine Berechtigung und ich glaube, Gott kann auch so eingreifen. Ja, und wenn ich gucke, gab es auch ein, zwei Situationen in meinem Leben, ich werde dieses Jahr 40, also viele Tage, aber wenn es zwei Tage gab, da hat auch mal ein Zettel vom Himmel Gott regnen lassen, wo ich gemerkt habe, da war das richtige Zeichen, aber die anderen Tage halt nicht. Ja? Ja, was machen wir denn dann auch als Gemeinde, wenn man ständig da rumsitzt und auf das richtige Zeichen wartet und man betet nur und macht nichts? Ich glaube, beim Warten auf den Zettel vom Himmel und Verharren bleiben wir im Nichtstun. Weil da nichts passiert, weil wir nur warten, dass dann endlich was passiert, resignieren wir und tun dann wirklich nichts. Aus Angst, etwas Falsches zu tun, machen wir nichts. Ja, aus Angst, etwas Falsches zu tun, schreiben Deutsche erstmal Konzepte, damit die dann auch funktionieren. Und dann warten wir auf die richtigen Zeichen. Ja, oder aus Angst vor Misslingen machen wir lieber nichts. Könnte es nicht sein, dass Gott nicht auch unser Handeln, aus unserem Handeln einen richtigen Weg macht? Dass wir anfangen zu laufen und etwas zu tun und er das dann anfängt zu segnen. Das lese ich nämlich auch ganz oft im Alten Testament, dass Menschen angefangen haben, etwas zu tun und Gott daraus einen Weg gemacht hat und ihn gesegnet hat. Ich lese zum Beispiel bei Josua, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Da hat Josua nicht gefragt, soll ich rechts oder links laufen? Gut, er sollte über den Jordan laufen, das ist schon klar, aber danach waren die Fragen noch größer. Ja? Ich bin mit dir, wohin du auch gehst, liebe Gemeinde. Ja, aber macht was, bleibt nicht nur sitzen. Oder könnte nicht auch das Erkennen, dass man etwas Falsches gemacht hat im Laufen, im Tun, ja, das Zeichen sein, um zu erkennen, was richtig war. Ich glaube, wir Christen gehören ja, glaube ich, zum Team Umkehr. Ja. Das heißt, wenn wir erkennen, etwas falsch gelaufen ist, dass wir das dann neu machen und umkehren und anders machen. Jetzt zu dem Wachstum. Was kann dazu führen, dass Gottes Mission durch mich weitergeht? Gott hat jedem etwas gegeben, das er oder sie einbringen kann. Ich habe es eben in der anderen Weise gesagt, aber ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die echt wichtig ist, dass man sich die immer wieder neu auch hervorruft. Niemand ging leer aus. Dieses eine ist dafür vorgesehen, dass ich es einbringe. Als der Mensch im Alten Testament geschaffen worden ist, steht da, und er schuf den Menschen als lebendige Seele. Und dieses Wort Seele, Nefesh, auf Deutsch kann man übersetzen mit Schlund oder Speiseröhre. Das heißt, wir sind als lebendige Speiseröhre geschaffen worden. Klingt ein bisschen eklig, aber wenn man überlegt, was eine Speiseröhre ist, dann kommen wir ziemlich schnell auf den Punkt. Ja, die Aufgabe der Speiseröhre ist es, was von oben kommt, nach unten weiterzugeben. Ja, wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllt, ihr wisst, was dann passiert. Ja, und so kommt unser Wesen erst dann wirklich zur Bestimmung, wenn wir das, was Gott uns schenkt, weitergeben und nicht für uns behalten. Segen, Liebe, Gaben werden erst mehr, wenn wir sie weitergeben. Und so fangen unsere Gaben, ob das Kreatives ist, Soziales ist, Fertigkeiten, Charaktereigenschaften, Persönlichkeiten, erst durchs Einsetzen und Ausprobieren an zu glänzen, nicht durchs Festhalten und Verstecken. Wir sind geschaffen worden, das, was wir haben, weiterzugeben, weil wir dann erst merken, dass daraus etwas entsteht und nicht im Festhalten und Nichtstun aus Angst etwas zu verlieren, dann wirst du es wirklich verlieren. Zweiter Gedanke. Gottes Reich wächst, unaufhörlich, überall. Ich habe eben gesagt, wie Unkraut, kriegst du nicht mehr weg. Ja, kannst du noch so viel dran gehen. Gottes Reich wächst. Gottes Reich in der Bibel ist auf Wachstum programmiert. Da gibt es keinen Stillstand. Wachstum ist Leben, Stillstand ist Tod. Und viele Gleichnisse beschreiben Gottes Reich genau so, dass es Wachstum ist. ja, wie der Sämann, der ohne Rücksicht auf Verluste aus Überfluss heraus sät, egal auf welchen Teil des Ackers, weil er weiß, es wächst. Das, was ich einbringe, wächst und der Verlust, ja, überwiegt bei weitem nicht den Gewinn, was am Ende rauskommt. Und so liegt es in der Natur der Dinge, dass das eingesetzte Vermögen der beiden ersten Angestellten sich verdoppelt. Automatisch. Es wächst, weil sie es eingesetzt haben. Es wächst automatisch. Der Schlüssel ist die Bereitschaft, das Vorhandene einzusetzen und zu investieren. Das ist das Programm, auf das es im Gottesreich ankommt. Und das finde ich sehr spannend, auch sehr entlastend, wenn ich weltweit die Gemeinde angucke. Es wächst. Ja, auch wenn man vielleicht in Mitteleuropa so ein bisschen weniger euphorisch werden könnte. Ja, aber hier gibt es auch so viele Dinge, die in unseren Breitengraden passieren, die eigentlich ermutigend sind. Gottes Reich wächst unaufhörlich. Und wir gehören zum Team Wachstum, nicht zum Team Stillstand. Und letzter Gedanke. Gottes Reich braucht Risikobereitschaft. Das ist vielleicht in unserer deutschen Kultur ein bisschen schwierig, weil man sich nicht dagegen versichern kann. Ja? Gottes Reich braucht Risikobereitschaft. Niemand von uns weiß, ob es gelingt, wenn man sich in einen Menschen investiert. Niemand von uns weiß, ob sich Menschen bekehren und Jesus nachfolgen, wenn man ihnen die gute Botschaft von Jesus erzählt. Wissen wir von Anfang an nicht. Niemand von uns weiß vorher, ob ein neues Veranstaltungsformat erfolgreich wird. Keine Ahnung, ob das klappt oder nicht klappt. Ja, muss es ausprobieren. Ja, aber niemand von uns weiß es vorher. Niemand von uns weiß, ob am Ende das Geld wieder reinkommt, wenn man etwas Neues in die Gemeinde investiert. Niemand von uns weiß, ob der Weg, den man einschlägt, der richtige ist. Niemand von uns weiß, ob eine Entscheidung gut ist am Anfang. Es kann schiefgehen. Es kann schiefgehen. Die 2 oder 5 Talente in dem Gleichnis hätten sich auch halbieren können. Haben sie aber nicht. Und all das ist Glaube. Glaube ist Risiko. Das Risiko, für jemanden zu beten, ohne zu wissen, wie es ausgeht, das ist Glaube. Das Risiko, von Jesus zu erzählen, ohne zu wissen, wie sich die Person entscheidet. Das Risiko, meine Zeit zu investieren, ohne dass ich erstmal einen Gewinn davon habe. Glaube ist das feste Vertrauen in etwas oder auf etwas, was ich jetzt noch nicht sehe, was es jetzt noch nicht gibt. Aber man sieht es und hofft es, dass es sich so verwirklicht. Und darauf liegt die Verheißung, dass ein Leben im Glauben, mein Leben mit Gott, Leben im Überfluss ist. Gottes Reich wächst und Segen sich vermehrt und 100-fach zurückkommt. Dazu braucht es die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen und etwas zu wagen, ohne am Anfang zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Das Risiko einzugehen, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, wo man Vertrauen und Sicherheit neu lernen muss. Aber dieses gibt's halt nur bei Gott. Und das lernt man nur, wenn man sich darauf einlässt. Und so kommt es dann, dass am Ende der Herr zu dir sagt, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn mit dabei sein. Amen.